Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 9. Oktober 2008. Zum 25-jährigen Bestehen des UND-Verlages in Stadtroda gibt es statt einer Jubelfeier eine Buchpremiere. Der Autor ist ein Mann, der zuhören kann, der zwischen den Zeilen zu lesen vermag, sich deshalb zu DDR-Zeiten Repressalien ausgesetzt sah, der aber tausenden jugendlichen Schreibern poetologische Hinweise gegeben und viele auf den Weg zum Schriftsteller geführt hat. Sein Name Edwin Gratschmer, seines Zeichens Professor für neueste deutsche Literatur in Jena, heute zu Gast in der Bücherbar. Blaurausch heißt das Buch von Edwin Gratschmer. Herr Gratschmer, Sie haben in diesem Buch in 10 albtraumhaft abgründigen Erzählungen offenbart, wie zwiespältige Randexistenzen in einer Diktatur leben. Sind das fiktive Personen, die Sie beschrieben haben, oder liegen denen auch Originale zugrunde, die Sie selbst kennengelernt haben, die Sie selbst erlebt haben?
Ach, wissen Sie, was ist Fiktion und was ist Realitas? Die Fantasie wirbelt das alles zusammen. Und dann kommt noch die dritte Person dazu, das bin ich selbst. Und aus diesem Konglomerat, aus diesem Mischmasch entwickelt sich ein Konglomerat, eine Erzählung. Am Ende ist nicht mehr herauszuhalten, wer ist diese Person und wo fängst du an und was ist hier fiktiv. Da auch Träume Realität sind und Wachträume und Tagträume und auch Träume, die man auf seinem Abenteuerspielplatz-Schreibtisch träumt, um sie dann zu verschriften, kommt also alles das zusammen. Ich hoffe, dass es interessante Mischungen geworden sind.
Was kennzeichnet denn diese Randexistenzen? Dass man aussteigt, dass man sein Lebenswerk aus irgendeiner Reaktion heraus verbrennt, dass man sich auf einmal selbst erkennt, ist ja nichts Ungewöhnliches, ist ja mitunter auch Alltägliches.
Richtig, es ist nicht ungewöhnlich, aber wenn man selbst seine Werke verbrannt hat, wie ich auch, zu einer Zeit, wo die Staatssicherheit sehr interessiert war an dem, was ich geschrieben habe, dann weiß man, welche große Leiterfahrung das ist, was das mit sich bringt. Das ist ja nicht nur, dass man seine Werke dem Feuer übergibt. Das sind ja 1000 Nächte, die da verbrennen. Das ist Lebenszeit, die da verbrennt. Und während man dann in die Flammen guckt, dann kommen einem viele, viele Gedanken. So hoffe ich, dass das ein interessanter Text geworden ist.
Was ist das Besondere? Sie haben schon gesagt, 10 Männergeschichten sind es hauptsächlich?
Hauptsächlich ja. Aber im Grunde sind das Erzählungen, die fast im Stück geschrieben worden sind. Ich war, nachdem ich an der Universität entlasteter war, ich bin ja noch dort tätig, ich verwalte noch das Archiv Jugendlyrik an der Universität, stehe also noch mit einem Bein im Institut, aber ich habe dann mehr Freiraum gehabt. Und plötzlich ist das, was sich aufgestaut hat im Laufe der Zeit, ist aus einem herausgeflossen. Aus einer Geschichte wurde schon die nächste. Während ich noch daran schrieb, merkte ich, das ist ja Stoff schon wieder für eine andere. Und es war im Grunde eine höchst opulente Zeit, die ich da hatte. Etwa 8 bis 10 Monate. Und da habe ich diese 10 Geschichten geschrieben. Jede Geschichte ist eine Geschichte für sich. Aber im Grunde sind sie alle miteinander verwandt. Man muss sich das etwas so vorstellen. Da ist eine Rahmenhandlung, eine Rahmengeschichte. Ein Alf entdeckt eines Tages seine Qualitäten, seine rhetorischen Qualitäten. Dieser Alf fängt an, sich für andere zu interessieren. Er ist klüger als viele andere, er ist beredter als viele andere. Er kann sie überzeugen und bekommt so etwas wie einen Führerstatus unter den Menschen. Das nutzt er aus und da er aber irgendwo krankhaft, wird so vorgeführt, veranlagt ist, das heißt mit einer gewissen Penetranz die Dinge verfolgt, auch sehr eifersüchtig auf jeden ist, der mehr weiß als er, der etwas besser kann als er, versucht er, diese Leute zu mobben, zu drücken und versucht über sie auch Material zu sammeln, um im geeigneten Augenblick sie mundtot zu machen, wenn sie gegen ihn tätig werden. Und so sammelt sich bei ihm eine Art, nennen wir es mal Kartei an. Unliebsamer Elemente, ihm unliebsamer Elemente. Und diese Kartei wird er also jederzeit jedem, der kommt, zur Verfügung stellen, die also es dann leicht hätten, Liquidationslisten daraus zusammenzubauen und diese Leute am Ende vielleicht Todeslisten, wenn irgendwie das zustande kommt.
Auf anspruchsvolle Literatur kann sich der Leser freuen, der das Buch Blaurausch von Edwin Kratschmer in den Händen hält. Eine Rahmenhandlung mit einem gewissen Alf führt den Leser in die Geschichten ein.
Diese Alf-Geschichte ist der Einstieg, aber nur die ersten drei Seiten. Dann beginnen die neun anderen Geschichten und am Ende taucht der Alf wieder mit seiner Geschichte auf. Es sind also, siehe da, die Geschichten, die da drin sind, sind seine, na, sagen wir mal, seine Dossiers, die er gesammelt hat. Man muss sich also das vorstellen, zwei Wäschestangen in die Erde gerammt. Das ist die Geschichte von Alf. Da hängt eine Wäscheleine, das ist ein Psychiater, der in allen Geschichten auftaucht, der seine Kommentare abgibt. Und da hängen jetzt diese neuen Erzählungen wie Wäschestücke dran. Reizwäsche, Schmutzwäsche, Unterwäsche, was eben so hängt. Und das ergibt jetzt diesen Erzählkranz. So ist vielleicht die Geschichte vom Alf die wesentlichste, die am Schluss steht. Vielleicht lese ich einmal aus diesem Schlusstext. Plötzlich hörst du Bremsen quietschen, Räder knirschen und schon steckst du mittendrin und kommst nimmer raus. Und ehe du dich versiehst, hast du die Finger im Spiel. Ich hatte keine Ahnung, in welche Schreckenskammern es mich da reißen würde, die zwar geweißnet, aber an den Wänden schienen allerlei Figuren zu keuchen. Lepple tauchte auf, eine Figur aus dem Roman. Warum nur gerade Lepple, der Literaturlehrer, der uns in unter Sekunde eingebläut, der Mensch sei ein Monster, das allenthalben mit Schnalzzungen Wollust irgendwelchen Gurus auf den Leim krieche und dann auf Geheißrei um losmeuchle. Wir fanden das damals absurd. Doch wie soll ich Ordnung bringen in eine Szenerie, die holter die Bolter und die Gespensterbahn durch ganz Dezennien rast? Wo ansetzen mit einem Satz? Wo festhalten ein Wort am wild abrollenden Rundhorizont, in dem sich mehrere Geschlechter lustvoll zu massakrieren scheinen? Doch meine Stimme echot. Na, fang doch schon endlich an. Fang an mit Alf. So liege ich jetzt also mitternachts bäuchlings, aufgestützt auf den Ellenbogen, und bohr den Bleistift in den Block unter mir. Das ist freilich die schlechteste Schreibhaltung, die man sich denken kann. Das ist Schreibtortur. Und der Stift pflügt tief im Papier und pflügt und pflügt. Und der Alf. Den Alf kenne ich, solange ich denken kann. Als Alf noch Alfie war. Er ist hochgegangen wie eine Rakete und ich habe lang geahnt, dass das mit ihm nur ein schlimmes Ende nehmen kann. Wetten, dass ich das mach, hatte er gesagt, und dann schlichen wir in die Scheune zum Ziegenbock. Ich hab den penetranten Gestank noch in der Nase und zwei hielten den Bock. Bei den Hörnern, einer riss ihm am Maul und schob ein Stück Holz zwischen die Kiefer und Alf packte sein Ding aus und zielte damit akkurat auf den aufgesperrten Rachen. Der Bock aber kam frei und rammte Alfie ein Horn in den Unterbauch. Alfie schrie wie echt am Spieß und hat sicher seither im Sack nur noch ein Ei. Macht nichts, sagte der Arzt, das tut's auch, man kennt's. So war der Alf. Einmal sagte er, ich mach's mit der Gela, passt auf, wie ich's mach. Gela war die Halbschwester und ging noch nicht zur Schule. Wir krochen hinter Stroh und Alfie führte Gela herein. »Willst spielen?« fragte er und packte aus sein Ding. »Du musst dich hocken«, sagte er, »aber ohne Hosen.« Und dann begann er an seinem Ding zu arbeiten wie ein Dampfhammer. Doch da kam der Bock dazwischen und zielte mit seinem Gehirn wieder genau auf Alfs Unterbauch. So war der Alf. Ein andermal sagte er, »Ich bin Störtebecke Korsar«, trug Augenbinde, Schlapphut, Vaters Knobelbecher und einen langen Prügel. Er parodierte damit wie ein Hahn übern Hof, »Ich bin Robin Hood, Rächer der Armen«, und er setzte dabei eine Rhetorik in Gang, die uns immer wieder in Erstaunen versetzte. Und seine Rede polterte so perfekt altklug aus seinem Kindermund, dass wir unsere Mäuler nicht zubekamen. Da hatte er sich den Psalter entdeckt und ihn mit ungelenker Kinderschrift passagenweise ins grünbunte Heft ab und für seinen Bedarf wohl auch umgeschrieben. N., Psalter und alte Lexika waren seine Lieblingslektüre. Irgendwie fühlten wir den Anachronismus. Er aber gab damit bei jeder Gelegenheit an und die Bücher lagen ostentativ auf seinem Nachttisch. Er war ein eidetischer Typ und hatte ein nahezu stupendes Gedächtnis. Er schnurrte die Staaten der Erde nach dem Alphabet herunter, die Hauptstädte, die bedeutenden Feldherren, ihre Schlachten samt der Anzahl der Toten. Mit seinen Detailkenntnissen jagte er später selbst unser Geschichts- und Geographielehrer in die Scham. N. und der Psalter. Sie quollen als mächtige Sprechblasen aus ihm. Und er hatte schauspielerisches Talent, um seine Auftritte zu martialischen Demonstrationen zu choreografieren. Nahezu ekstatisch quetschte er schnarrig, knarrig die kratzigen Kehllaute aus sich heraus, die wir bestaunten, da wir uns noch weit diesseits des Stimmbruchs befanden. Wenn er zur höchster Lautstärke anhob, staute sich das Blut im Kopf, die Augen quollen hervor und die Stimme überschlug sich. Und wie er uns staunende Männer genoss, die wir vor ihm saßen wie Affen mit offenem Maul. Vielleicht hätte man ihn damals noch bremsen können. Aber wir waren viel zu vernarrt in ihn. »Wetten, ich werde ein großer Künstler«, sagte er ein andermal. »Keiner von der Sorte der Hungerleider, sondern ein echter Waldmüller, Defregger, Hodler oder Rubens.« Und er kopierte aus dem Album eines von ihm geschätzten Malers Greil, ich erinnere mich noch genau, akkurat wie uns schien, dessen Gebirgsmotiven mit Alpenhütten. Dann stellte er sich mit den Aquarellen auf den Markt und verkaufte sie zu Spottpreisen, am Geld war ihm nichts gelegen. Es war ihm nur, um die Sache zu tun. Wären das Signale nicht genug gewesen, um sich bei ihm auf allerlei gefasst zu machen? Aber wir waren seinem Charisma voll erlegen. Wir ahnten, der Alvi kommt einmal ganz groß heraus und landet im Olymp.
Blaurausch ist die Titelgeschichte des Buches, das Sie herausgegeben haben. Was ist kurz der Inhalt dieser Geschichte?
Blaurausch ist die Geschichte eines Oberarztes, den wir erlebt haben tatsächlich. Ist aber auch viel Eigenes eingeflossen. Dieser Oberarzt war in einer psychiatrischen Anstalt dort als Psychotherapeut tätig. Und er war einer tollen Sache auf der Spur, die nicht neu ist. Seit Helmholtz weiß man, dass Farben eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Und es gibt viele Wissenschaftler, die zu dieser Farbproblematik gearbeitet haben. Aber dieser Oberarzt entdeckte, dass die Seele des Menschen mit der Lieblingsfarbe identisch ist und hat also jetzt Verbindungen hergestellt. Er ist darauf gekommen, weil er einige seiner Patienten zum Malen verleitet hat, therapeutisch. Einer war darunter, der hat nur mit roter Farbe gemalt. Der hat die Wand bekleckst mit roter Farbe und wieder rot drauf und wieder rot drauf. Und dabei hat er unentwegt Sprache von sich gegeben. Es gab andere, die haben sozusagen Lüfte genommen, wie sie waren, und haben damit jetzt mit dieser Buntheit gearbeitet. Es gab andere, die haben rosa Farben bevorzugt und so weiter. Und so hat er also eine Charakteristik, eine Typologie, eine Farblehre, Farbe und Seele geschrieben. Er hat dann zu sich in diese Anstalt Künstler eingeladen, zunächst Künstler des Umkreises, des näheren Umfeldes, und hat aufgrund dieser Arbeiten ihnen sozusagen ein Gutachten gegeben über die Farbaffinität, über die Seelenbereiche, in denen sie schwadronieren. Und das hat sich herumgesprochen. Schließlich sind Leute selbst gekommen und haben gesagt, bitte analysieren Sie mir einmal jetzt meine Bilder. So kam er zu seiner Gutachtentätigkeit. Schließlich tauchten eines Tages bei ihm zwei Männer auf mit bleigrauen Mänteln und sagten, lade doch mal diesen Künstler ein und versuch einmal ein Gutachten darüber zu schreiben. Ahnungslos hat er das zunächst getan, hat also, wir würden heute sagen, Dossiers geschrieben. Er wusste gar nicht, dass das Dossiers waren und verfitzte sich immer mehr in die Abhängigkeit, bis er eines Tages erkannte, mein Gott, was tust du da eigentlich? Ist Wissenschaft nicht vielleicht ideologisch ausbeutbar? Jegliche Wissenschaft. Und du bist jetzt hier der Zubringer für Staatsanwälte. Damit ist er nicht fertig geworden. Und da er auch einmal Malerei studiert hat in jungen Jahren und er einen Lehrer hatte, der besonders eine Vorliebe für Blau hatte und er dieses Blau damals akzeptiert und angenommen hat, während andere Studenten weggelaufen sind vor dieser Monochromie. Er hat also jetzt sich mit diesem Blau berauscht und hat eine blaue Phase gehabt, hat nur blaue Bilder gemalt. Und plötzlich in dieser Seelennot fängt er auch wieder an zu malen und es werden blaue Bilder. Das ist ungefähr der Inhalt dieser Erzählung.
Gast in der Bücherbar heute Herr Edwin Kratschmer. Und wenn ich Ihre Biografie lese, Herr Kratschmer, dann denke ich, Ihr ganzes Leben haben Sie fast der Literatur gewidmet. Ist das so?
Das wäre schön gewesen, wenn ich das hätte tun können. Das Leben lief aber zunächst ganz anders. Wenn man in Böhmen geboren ist, dann hat man auch historische Lasten als Sudetendeutscher. Und im Laufe des Lebens haben sich dann eben 4 Staatsbürgerschaften für mich ergeben. Zunächst die tschechische, dann das Großdeutsche Reich, DDR und schließlich BRD. Und alles war mehr oder weniger, bis auf die letzte, auf die ich mich natürlich sehr gefreut habe, war unfreiwillig. Da wird man einfach hineingestoßen.
Da hat man keine Wahl. Das heißt, Sie haben also auch immer wieder Ideologien wechseln müssen oder miterleben müssen. Was hat Sie denn trotzdem zur Literatur geführt? Wo sind da die Wurzeln?
Ich weiß nicht, inwiefern das genetisch bedingt ist. Meine Vorfahren waren ja Bauern im Schönhengstgau. Da weiß man nie, wie literarisch diese Leute auf dem Felde waren. Inwiefern sie sich Geschichten erzählt haben. Und angefangen hat es vielleicht damit, durch diesen Erlebnisdruck, in dem man sich befunden hat. Da ist Ausweisung drin aus der Heimat. Da ist aber vorher schon, man war ja Mitglied der Hitlerjugend, hat also mitgeschrien, heim ins Reich. Man musste sich später vor sich selbst darüber rechtfertigen. Dann kam der Krieg, Tod zweier Brüder. Das hat alles mitgeformt. Schließlich der Zusammenbruch, dann gingen einem die Augen auf, als man hörte, was dieses Großdeutsche Reich eigentlich außer dem Krieg auch an der Heimatfront, KZs, Buchenwald, Auschwitz getan hat. Und da wird man nachdenklich. Und plötzlich kam nachdem man diese erste Diktatur glaubte, für sich überwunden zu haben, stieg man in die nächste Diktatur ein. Die hat man dann anders gesehen als jemand, der in diese neue Diktatur nur hineingeboren wurde, weil man Parallelen fand zwischen dem, was gewesen ist und plötzlich da war. Natürlich war es eine andere Ideologie, es waren andere Vorzeichen. Und dann fängt man eines Tages an zu schreiben, aber das ist gar nicht so außergewöhnlich. Wir haben beispielsweise in unserer Dissertation herausgefunden, dass jeder 7. Jugendliche irgendwann Gedichte schreibt. Ich war einer von diesen 7.
Der Thüringer Autor Edwin Kratschmer liest nun aus seinem Buch Blaurausch eine weitere Geschichte.
Lehrer Lepplet, es ist die 4. Geschichte in diesem Band. Wozu, hämmerte es in Lepple, wozu? Diese Frage echote in ihm seit geraumer Zeit immer öfter, kam aus immer größeren Tiefen und schwoll zuweilen an zu existenzieller Dimension. Schließlich begann er die Erfahrungen und Ergebnisse seines bisherigen Lebens um und um zu wenden, wie man einen blanken Kiesel wendet und darunter erschreckt das Gekerf entdeckt, das panisch in dunkle Winkel hetzt. Zu Zeiten hatte er sich eine wundervolle Illusion zurechtgedacht, das Alter ehrenvoll und beschaulich, endlich in wohlverdienter Ruhe eintauchen, in Philosophie und Literatur, dort nach Geistesverwandtschaft suchen, über Zeiten und Grenzen hinweg, vielleicht noch einen Essay schreiben, autobiografisches. Die Fähigkeit, sich Illusionen zu machen, kennt in der Jugend keine Grenzen. Doch nun überlagerte das stupide Wozu, es ist genug, zunehmend lähmender seine Erwartungen wie ein Sediment, das mählich versteint. Lepple legte die Einladung zum Klassentreffen auf den Stapel erledigt, der zur Schredderung bereit lag, darunter ungeöffnete Briefe, alte Post, die er aus Mappen geräumt hatte. Wozu noch aufheben? Er schaute im Einzelnen gar nicht mehr nach, was er da der Vernichtung preisgab. Er räumte auf mit seinem Leben. Er wusste, wie Klassentreffen abliefen. Man klopfte sich kumpelhaft auf die Schultern, reichte vergilbte Fotos, schwelgte in verklärten Erinnerungen, blähte sich mit zurechtgelogenen Biografien und heulte in vorgeschrittener Stunde elendiglich sein Jammertal heraus. Und das alles auf einem Niveau kleinsten gemeinsamen Nenners. Wann eigentlich war er das letzte Mal zu einem Klassentreffen gewesen? Hatte er als Schüler und Student doch mehreren solchen Kooperationen angehört, die sich mehr oder weniger regelmäßig trafen, organisiert von ehemaligen Musterschülern, grauen Mäusen oder Wichtigtouren? Man hatte ihn noch ein paar Mal angerufen, dringlich an seinen Chorgeist appelliert und war dabei zunehmend beleidigender geworden. Was haben wir dir denn getan? Willst du mit uns nichts mehr zu tun haben? Du bist ja schon seit jeher ein Individualist gewesen. Und dann die zahllosen Treffen seiner ehemaligen Schüler. Er rechnete nach, 37 Klassen hat er kommen und gehen sehen. Das waren auf die Jahrgänge verteilt an die 1000 Schüler. Auch unter ihnen hatte sich längst darum gesprochen, dass er ihre Einladung nicht wahrnahm, dass er vor allem keinen Wert darauf legte, dort einigen ehemaligen Kollegen zu begegnen, die von Treffen zu Treffen eilten, um sich immer noch einmal im Abendlicht ihrer längst dahingegangenen Kompetenz zu sonnen. Wozu also, fragte sich Lepple und stellte die Halbkugel aus Glas mit dem eingelassenen Schmetterlingsexoten auf den Brief. Dabei spielte ihm die Linse nun stark vergrößert noch einmal den Namen Hugo zu, der sich als Kontaktmann meldete. Hugo, überlegte Lepple, Hugo, war das nicht der Dichter? Lepple las den Brief noch einmal, nur mit Aufmerksamkeit und Wort für Wort. Er, Hugo, habe in einer Zeitung von seinem Lehrer Lepples 75. Geburtstag gelesen und er bitte ihn nun inständigst der Klasse, besonders aber ihm, Hugo, die Ehre anzutun, zu ihnen zu sprechen. Der Abi-Jahrgang 61.
Über 100.000 Texte von 15.000 jugendlichen Schreibern sowie 4.000 gutachtende Briefe hat Edwin Kratschmer, unser Gast heute in der Bücherbar, gesammelt. In Poetensprechstunden konnten Jugendliche unter seiner Anleitung die ersten literarischen Hürden überwinden.
Wie sind Sie da an die Jugendlichen rangekommen? Direkt über die Schule oder gab es da noch andere Kontakte?
Das war mehr oder weniger Notwehr. Ich habe als Lehrer eines Tages einen Schüler kennengelernt, der eigentlich verschrien war als asozial oder fast asozial, der in der 10. Klasse davor stand, die Abschlussprüfung nicht zu bestehen. Und er legte mir eines Tages ein Gedicht auf den Lehrertisch. Und als ich das las, im Wasser schwimmt der Mond, entdeckte ich, das ist die Aussage über eine Suizidabsicht. Und so, das wird dann gleich zu einer Schmerz- und Sternstunde zugleich. Begann mich dann für die Aussagen, poetischen Aussagen Jugendlicher zu interessieren, habe meine Schüler zum Schreiben animiert und wir gaben einen ersten Gedichtband heraus, 1964, und Mut gehört zum Wort. Und mit diesem Gedichtband sind wir auf die unterschiedlichsten Reaktionen gestoßen. Von Verriss und Verdammnis bis zur höchsten Anerkennung. Und da haben wir gemerkt, es lohnt sich eigentlich mit diesem Medium Jugendgedicht dem näher nachzugehen. Und wir begannen dann, Gedichte Jugendlicher zu sammeln. In Heimarbeit mit meiner Frau.
Und da sind, wenn ich dem Internet glauben darf, über 100.000 Texte zusammengekommen?
Ja. Ich war damals in einer Abwehrreaktion begriffen. Ich musste ja nachweisen, dass diese Gedichte, die in Und Mut gehört zum Wort veröffentlicht waren, nicht Staatsfeindliches waren, sondern dass sie jugendtypisch waren. In der Jugend denkt man eben vieles anders als der Erwachsene, der seine eingetretenen Pfade geht. Und so begannen wir über Zeitungen, über einen Rundfunk, ich habe damals auch mehrere Fernsehsendungen gemacht, Gedichte zu sammeln. Daraus habe ich dann 1969 eine Dissertation vorgelegt über die Poetogenese, wie also die Anfänge des Schreibens verlaufen bis zur Ankunft in der Hochpoesie. Und wir haben den ersten Gedichtband Offene Fenster herausgegeben. Der hatte im Verlag Neues Leben, der hatte eine solche Resonanz, dass wir dabei geblieben sind. Am Ende waren es 9 Bände. Hannes Wirz ist noch dazugekommen, der inzwischen die Poetensprechstunde in der jungen Welt geschrieben hat. Und so kamen 100.000 Gedichte zusammen, aus denen wir dann diese 9 Bände Offene Fenster gefiltert haben.
Jetzt frage ich mal pragmatisch, wie viele der Jugendlichen sind denn da tatsächlich auch Autoren oder Schriftsteller geworden? Und wie viele haben gesagt, nee, das war jetzt meine Jugenderfahrung, weg damit?
Ja, Schreiben ist ein solches Jugendspezifikum, dass sich bei den meisten, wenn eine normale Kommunikation möglich wird, wenn sich nichts mehr Inneres aufstaut, dass sich dann verliert. Ich würde sagen, von den 100.000 Texten, die von 15.000 Autoren sind, sind etwa 200 in der Literatur angekommen. Und da gehören recht interessante Leute dazu, von Steffen Wensching, Pietras, aber auch Gabriele Eckert, Leute, die heute auch bedeutende Autoren sind, Jens Sparschuh beispielsweise. Das freut einen, dass man da irgendwie Hebammendienste geleistet hat.
Wenn Sie Ihr Leben lang oder einen großen Teil Ihres Lebens mit Jugendlichen gearbeitet haben, wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
Ja, zunächst, ich sagte schon, dass die Dissertation, die sich also mit der Jugendpsychologie beschäftigen musste, uns wesentlichen Auftrieb gegeben hat und auch Recht gegeben hat, als wir gemerkt haben, wie eigentlich der Verlauf, die Genese von der Stammessprache sozusagen bis zur Ankunft im Poetischen, wie die im Laufe der Jugend verläuft. Und wir haben dann einige Parameter herausgefunden, dass man sehr wohl erkennen kann, was bei einem 14-Jährigen möglich ist, was bei einem 16-Jährigen möglich ist, wo fängt die Metaphorik an zu greifen, wo fängt das Poetische eigentlich intensiver an, dass man sich damit beschäftigt, dass man auch Fremdlyrik interessiert liest und nicht nur die eigenen Bauchschmerzen versucht zu verreimen. So mussten wir uns also mit diesem Medium Jugendgedicht, aber auch mit der Psyche des Jugendlichen beschäftigen.
Nun neigen Jugendliche ja eigentlich auch dazu, immer ihre eigene Sprache zu entwickeln, um sich abzugrenzen von anderen Generationen. Da kommen dann neue Wörter rein, die älteren Generationen abstoßen oder gar nicht mögen oder dann doch aufnehmen, um jugendlich zu gelten. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das war in der DDR oder vielleicht überhaupt in den 50er, 60er Jahren noch sehr gemäßigt. Da war der Jugendslang noch nicht so ausgeprägt. Es gab ihn in der Form einer gewissen Respektlosigkeit dem Alter gegenüber. Dass dann eben Gedichte gesagt wurden oder Gedichte herausgeschleudert wurden, vielleicht in berechtigter Wut, dass die ältere Generation beschimpft wurde. Das lief vielleicht sogar parallel mit den 68ern in Westdeutschland, aber bei uns waren die 68er ganz anders gepolt als dort. Aber es gibt gewisse Anklänge. Und dennoch, wenn ich die Primaner Lyrik lese, die damals zur gleichen Zeit auch in Westdeutschland erschienen ist, dann sind die Gedichte unserer Jugendlichen verhältnismäßig brav gewesen.
Herr Kratschmer, ich habe auf der Internetseite gelesen, Sie sind ein Mensch, dessen Sache die gewöhnliche Sprache nicht ist. Das heißt, Sie haben sich hauptsächlich der Hochsprache verschrieben. Ist das auch in dem neuen Buch Blaurausch, das jetzt im Unverlag rauskommt, so zu sehen?
Unsere Sprache ist ja normalerweise ein Alltagswerkzeug, das für die Kommunikation gebraucht wird. Und insofern spricht man dann sehr unabgesichert. Man spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie einem zumute ist. In dem Augenblick, wo man sich jedoch in Gebiete der Poesie begibt oder der Literatur begibt, hat die Sprache eine ganz andere Funktion. Das heißt, die Wörter werden abgeklopft nach ihrer Bedeutung, nach ihrer Metaphorik. Sie bekommen ganz andere Ausstrahlung, eine Radioaktivität. Und wenn man die erst einmal wahrgenommen hat, dann merkt man, dass man bestimmte Begriffe gar nicht mehr, die in der Alltagssprache üblich sind, gar nicht mehr gebrauchen darf, aus Verantwortung, weil sie anders besetzt sind, verhurt sind. Und man versucht dann, sich in einem Vokabular, das möglichst noch nicht abgegriffen ist, das aber gleichzeitig metaphorisch weit trägt. Und so kommt man allmählich zu dem, was Sie Hochsprache nennen. Vielleicht ist es nur eine Sonderform des Individualstils.
Haben Sie den Eindruck oder was sagt Ihre Erfahrung, geht diese Hochsprache, der Anteil der Hochsprache in der Bevölkerung zurück oder entwickelt er sich weiter?
Habe zu kurz gelebt, um das feststellen zu können. Ich glaube, dass sich ja nur ganz wenige für Lyrik interessieren. Wir haben auch da diesbezügliche Befragungen durchgeführt. Etwa 2% der Bevölkerung liest von sich aus einmal ein Gedicht.
Das ist nicht viel, aber...
Das ist jeder 50.
Ja.
Aber immerhin, es ist jeder 50. Und das ist in einem Volk mit mehreren Millionen Einwohnern, doch kommt da doch schon eine erkleckliche Zahl zusammen. Aber die anderen 49, denen bleibt die Lyrik und damit das Poetische weitgehend fremd. Und wir wissen auch, dass es recht unterschiedliche Lesertypen oder Kategorien von Lesern gibt. Es gibt Leser, die suchen in einem Text lediglich das Sachliche, Fachliche. Die sind darüber hinaus nicht interessiert, sogar vielleicht irritiert, wenn plötzlich Metaphorik auftaucht oder wenn eine poetische Formel enthalten ist. Und es gibt Leser, die rein emotional an die Texte herangehen. Die wollen also ihre Stimmung befriedigt haben. Die suchen sich etwas, weil sie irgendeinen Schmerz haben. Sie suchen sich Ablenkung oder sie suchen sich Bestätigung. Und dann gibt es den kleinen Teil des literarischen Lesers, der weiß, dass in einem Text viel versteckt sein kann, dass ein Text im Grunde erst dekodiert werden muss, auf das Normalsprachniveau herabgeholt werden muss, damit er für mich verständlich wird. Und das ist oftmals eine sehr schwierige Arbeit, vor der schrecken viele zurück. Aber vielleicht ist das auch ein Versäumnis der Schule. Ich bin ja lange genug Lehrer gewesen und man hat ja die gleichen Schülertypen wie die Lesertypen vor sich. Nicht jeder ist mit Goethes Faust gleich zu befriedigen. Manches Mal muss man das wie ein Marktschreier mit Bauchladen herantragen, was für ein Krimi umformulieren, damit er überhaupt bei vielen ankommt. Das bedeutet, dass eine Trivialisierung oftmals notwendig ist und dass diese Trivialisierung aber wiederum für viele die einzige Möglichkeit des Zugangs zur Literatur ist. Daher wird Trivialliteratur auch ja besonders geschätzt.
Meinen Sie, dass Schule diesem Anspruch, Hochsprache zu vermitteln und auch Auseinandersetzung mit Literatur durchführen zu können, dass Schule diesem Anspruch auch gerecht werden kann?
Sie muss es versuchen. Vielleicht klingt das jetzt provokant, wenn ich sage, es gibt viele vortreffliche Deutschlehrer, die keine Ahnung von Literatur haben. Die sind aber gute Grammatiklehrer. Die verstehen es, die Sprache herüberzubringen. Die verstehen auch Orthographie den Schülern beizubringen. Aber es fehlt ihnen das tiefere Verhältnis, Verständnis für Literatur. Und wenn da ein Lehrer ist, der genügend Vorbildcharakter hat, dann wird es ihm gelingen. Ich habe beispielsweise entdeckt, dass in der Klasse, von der ich vorhin gesprochen habe, 1964, im Anschluss an Brechts Gedichte, dass plötzlich mehrere Schüler anfingen zu schreiben. Und wir haben dann 3 Schüler eine Art kleinen Lyrikclub gebildet. Der Kulturpalast unter Wellenborn hat das damals sehr unterstützt. Und so kam es eben zu diesem ersten Band Offene Fenster. 27 Gedichte von 3 Schülern einer 10. Klasse.
Das zeigt also, was möglich ist. Und vielleicht muss man da in der Lehrerausbildung auch, ich denke mal, ein bisschen sensibler rangehen. Nicht jeder ist für Literatur geschaffen.
Richtig. Die Lehrplandichter, Nationalpreisträger, Dichter, ich spreche von Dichtern, nicht von Schriftstellern jetzt, habe ich versucht einmal zu analysieren. Besonders mit Gedichten, die im Lehrplan standen. Weinert, Becher, Brecht. Und habe dann eine Art Poetik daraus entwickelt. Als Angebot für Deutschlehrer. Wie kann man jetzt, nach dem Umbruch von 89, diese Dichter retten oder was muss man aufgeben oder wie kontrovers muss man sie jetzt unterrichten? Denn nach wie vor sind ja Stoffe nicht im Lehrplan, aber man kann Stoffe bringen, man kann Brecht beispielsweise noch immer als den Klassenkämpfer bringen. Man kann aber auch bei Brecht die Sündburger Gedichte bringen oder man kann die Gedichte von 1953, die hochpoetisch sind, darbieten. Man kann aber auch bei Lob der Partei oder die damals im Schullesebuch standen, weiterhin vorführen. Man kann es, man soll es sogar, aber man muss es kontrovers bringen. Denn wir müssen auch gewappnet sein von links und rechts auf jegliche demagogischen Einfluss, den es geben kann. Und die Schule muss darauf vorbereiten.
Herr Professor Kretschmer, wir haben jetzt als Abschluss, habe ich vorbereitet, eine Schnellfragerunde. Das heißt, ich habe Sätze nicht vollendet und bitte Sie, das zu tun. Oder einfach was zu sagen, was Ihnen dazu einfällt. Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Littell.
Mit 1 Million Euro würde ich.
Ich könnte Sie nicht mehr verprassen, nicht mehr verleben. Ich müsste Sie also irgendwie anlegen, sodass Sie nach meinem Tode noch wirksam wären.
Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Viel Respekt. Sie waren einfache Leute. Ich habe sie sehr geschätzt. Ich habe gelernt, dass das Einfache nicht immer das Simple ist.
Meine Vorbilder als Schriftsteller sind
Borchert, Kafka, Ben, Sirard, Sartre, Sloterdijk.
Ich wäre gern mal für einen Tag
irgendwo in einer totalen Klausur, weit weg, mir sozusagen selbst überlassen, hörte meine Frau in der Küche und könnte endlich einmal ungestört schreiben.
Zuletzt gelacht habe ich über
lange, lange nicht. Ich bin ein Mensch, der schwer zum Lachen zu reizen ist. Über mich selbst lache ich ja. Das ist aber oftmals ein bitteres Lachen.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes
alle Stifte, die nicht mehr richtig schreiben.
Stolz bin ich auf
meine Frau.
Ich würde gern einen Abend verbringen mit.
Ja, jetzt kann ich nichts wieder sagen. In Familie.
Professor Edwin Kretschmer stellte sein Buch Blaurausch vor, das im UND Verlag in Stadtroda erschienen ist. Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin vom 9. Oktober 2008 mit dem Autor Edwin Kretschmer aus Unterwellenborn. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.